das mit Glauben zu tun? Was hat das am Ende mit dem Erntedank zu tun? Und da wollen wir jetzt noch ein paar Minuten hineinschauen und ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für den Morgen. Ich danke dir für die Tatsache, dass wir jetzt gerade das Abendmahl feiern durften. Herr Jesus, dass du unser Leben über dem, was du für uns getan hast, in die Fülle Gottes hineingestellt hast. Danke dafür, Herr Jesus, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater. Und danke, Herr Jesus, auch dass wir heute Erntedank feiern dürfen. Danke, dass wir auch so oft in unserem Leben dein Versorgen, dein Eingreifen, dein Helfen erleben durften. Danke, dass du ein Gott für uns bist. Danke, Herr Jesus. Und so gib jetzt auch Gnade für dein Wort, dass es Wurzeln schlägt in unserem Herzen und Frucht bringt für die Ewigkeit, dass wir über allem dich lieben lernen. Amen. Leben aus Glauben. Das war ja beim Abraham schon das große Thema und das ist auch für heute Morgen das Thema, das ich gerne noch ein paar Minuten vertieft hätte. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Oder ein Belohner ist. Was kann ich denn aus diesem Vers gleich mal mitnehmen? Was wird deutlich? Wie ist Gott? Was will Gott uns tun? Bitte? Was will Gott uns tun? Was steht hier? Jawohl, er will uns belohnen, er will uns beschenken, oder? Gott will uns Gutes tun. Und das drückt etwas aus, wenn wir den ersten Johannesbrief hineinschauen, dann heißt es da in Kapitel 4, Vers 8 im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Und das ist ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und immer wieder begegnet mir an so vielen Stellen diese Liebe Gottes, die sich in so vielen verschiedenen Dingen ausdrückt. Ja, diese Liebe drückt sich auch manchmal darin aus, dass Gott auch mal hart hinlangt in unserem Leben. Auch das gibt's, oder? Auch dann ist Liebe aber gut, weil es vielleicht etwas bewirkt in unserem Leben, dass wir umkehren, dass wir wieder dahin zurückkehren, wo wir wirklich die Fülle haben. Gott will uns Gutes tun. Und wenn wir heute Erntedank feiern, dann ist Erntedank immer wieder eine Möglichkeit, uns das auch ganz bewusst vor Augen zu stellen. Gott will uns Gutes tun. Und wenn ich gerade eben gebetet habe und gedankt habe für die Fülle, in die wir durch Christus gestellt sind, dann meine ich damit nicht materielle Fülle. Ich meine damit auch nicht gesundheitliche Fülle, ne? Körperlich, das ist nicht das, was ich meine. Sondern es geht um geistliche Fülle. In Gott sind wir hineingestellt in die ganze Fülle. Aber damit diese Fülle in mein Leben hineinkommt, damit ich etwas erlebe von dieser Fülle, von diesem geistlichen Reichtum, den ich in Christus habe, brauche ich etwas. Nämlich was? Das ist wie mit einem guten Auto. Ne? Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, aber wenn man so ein schönes Auto sich anschaut, ich hatte mal so einen Opel Beas Kona gekauft, ne, das so für die Schrauber noch so eine, das war der letzte Opel mit Heckantrieb und der war natürlich ein bisschen zu schwach motoriert, also haben wir motorisiert, also haben wir ein bisschen einen größeren Motor gekauft, oder? Und dann kann man den Motor schön reinsetzen und dann hat man richtig Power unter der Haube. Aber das bringt alles noch nichts, wenn was fehlt. Und der Führerschein, den habe ich gar nicht gehabt, immer wo ich gefahren bin, muss ich heute zugeben, ne? Ist ja schon so lange, ist ja verjährt, ne? Führerschein, fahren ohne Führerschein verjährt. Bin ich froh drum, ne? Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier drin, der das getan hat. Ihr müsst euch nicht melden. Ich glaube es euch auch so. Was brauche ich, damit diese Kraft des Motors auf die Straße kommt? Eine Kupplung und was noch? Ich brauche ein Getriebe, oder? Ich brauche ein Getriebe und eine Kupplung, damit die Kraft von dem Motor überhaupt auf die Reifen übertragen werden kann. Es nützt mir nichts, wenn ich einen schönen, dicken Motor dann in meinem Opel Beas Kona drin habe. Und was fehlt? Das passende Getriebe. Dann bringe ich die Kraft, die ich hätte, nie auf die Straße. Seht ihr? Und so ist das in unserem Leben auch. Damit wir diese Fülle, die Gott uns schenken will, auch in unser Leben hineinbekommen, brauchen wir ein Getriebe, das diese Fülle übersetzt hinein in unser Leben. Und dieses Getriebe nennt die Bibel Glaube. Das ist Glaube. Dass ich da andocke und dass jetzt diese Kraft Gottes durch den Glauben hineinfließt in mein Leben. Und jetzt darf ich etwas Spannendes erleben. Hier heißt es in diesem Vers, wer Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das ist das Erste. Dass ich glaube, dass Gott existiert. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das heißt, wenn einer ihn sucht und er wird ihm ein Belohner, warum sucht er Gott dann? Weil er was begriffen hat. Da dass ich ihn brauche. Verstehen wir? Damit beginnt die ganze Suche nach Gott, auch in der Bibel, wenn wir zurückdenken, in das erste Buch Mose, als das erste Mal vom Gebet die Rede ist, wo das Gebet eingeführt wird, oder? Das ist ganz interessant, ich habe das schon mal erwähnt. Weiß es noch jemand? Wo wird Gebet das erste Mal in der Bibel erwähnt? Wo wird Gebet eingeführt? Das ist beim Enosch, oder? Der Adam und die Eva bekommen einen Sohn, den nennen sie Kain. Sie bekommen noch einen Sohn, den nennen sie Abel. Sie bekommen im Übrigen noch viele Söhne und Töchter. Auch das steht in der Bibel. Und die haben anfänglich auch noch untereinander geheiratet. Und der Kain erschlägt den Abel und an die Stelle des Adel tritt der Seth. Oder? Seth bedeutet auf Deutsch übersetzt Ersatz. Und der Sohn des Seth, der heißt Enosch. Und Enosch ist im Hebräischen, das bedeutet übersetzt Mensch. Es gibt zwei Worte, die im Hebräischen Mensch bedeuten, Adam und Enosch. Und das Interessante ist, Adam bezeichnet den Menschen, der von der Erde genommen ist, und Enosch bezeichnet den kranken, hinfälligen Menschen. Das ist interessant. Und dann heißt es, er nannte seinen Sohn Enosch, und in dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, die Menschen haben begriffen, dass sie was sind? Bedürftig. Und weil sie wissen, ich bin ein Bedürftiger, brauche ich einen, der meinen Mangel ausfüllt. Und sie wenden sich an den lebendigen Gott. Seht ihr, Luther hat noch auf dem Sterbebett geschrieben, in dieser Notiz, die er dort noch hinterlassen hat, für wahr, wir sind Bettler. Wir sind Bettler. Jesus ist der mit dem Reichtum. Er ist es, der mein Leben reich macht. Und wenn ich Jesus habe, dann bin ich reich in Gott, in Christus. Nicht materiell reich. Ich betone es immer wieder, ganz bewusst, da wird ja viel Schindluder mitgetrieben. Aber ich bin reich an geistlichem Segen. Ich wäre ein Armer, ein Bettler. Und damit beginnt Glaube. Dass ich glaube, dass Gott ist und dass ich jetzt mit meiner Bedürftigkeit zu Gott komme, wie sie es am Anfang schon getan haben, am Anfang der Menschen. Oder dass sie sich an Gott gewandt haben im Bewusstsein ihrer Bedürftigkeit. Und dann werde ich erleben, wer so kommt zu Gott, dem wird Gott was? Ein Belohner. Seht ihr, jetzt merken wir, dass die Verbindung, Glaube, Belohnung, Erntedank. Erntedank ist ein Ausdruck davon, was Gott uns schenken will und kann. Verstehen? Man könnte lange drüber nachdenken und würde an diesen Früchten so viel auch geistlich wertvolle Dinge ableiten können. Was schenkt Gott meinem Leben? Aber es wird auch deutlich, was als allererstes geglaubt werden muss, damit Gott mir ein Belohner werden kann. Nämlich, dass Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Sonst kann ich nämlich nicht zu Gott nahen. Das heißt, dass ich mit dieser Bedürftigkeit als erstes komme. Aber was ist Glaube eigentlich? Wir wollen das noch kurz ein bisschen vertiefen und versuchen, ein bisschen praktisch zu machen. Was ist Glaube? Wenn wir weiter im Hebräerbrief lesen, dann heißt es dort, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung oder ein Überzeugtsein, so kann man auch übersetzen, von Tatsachen, die man nicht sieht. Seht ihr, wenn wir in unserer Gesellschaft von Glaube reden, was meinen wir dann damit? Ich glaube, morgen wird das Wetter schön. Glauben heißt nichts wissen. Ne? Das ist der Volksmund und das Problem ist, dieser Spruch hat sich bis in unsere gläubigen Kreise hineingezogen. Das ist völliger Blödsinn, oder? Wenn ich hier lese, dann bedeutet Glaube, dass ich weiß, dass ich eine Tatsache habe, an die ich glaube. Seht ihr, bei der Wettervorhersage, ne, da ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei. Das ist noch keine Tatsache, das ist eine Abschätzung aufgrund von dem, was man an Wetterentwicklungen beobachten kann, oder? Und jetzt griff man eine Abschätzung. Glaube in unserer Gesellschaft bedeutet, ich weiß es nicht genau. Ich glaube. Aber in der Bibel bedeutet Glaube überzeugt sein. Seht ihr, das griechische Wort für Glauben kommt im Ursprung von einem Wort, das bedeutet überzeugt sein. Die Wurzel dieses Wortes für Glauben heißt, wenn ich es wörtlich übersetze, überzeugt sein. Und Jesus will aus uns Menschen mit Überzeugung machen. Und ich darf zu Jesus kommen mit den Zweifeln, die ich habe, mit den Kämpfen, wo ich vielleicht nicht ganz sicher bin in meinem Glauben, oder? Und das erleben wir in der Bibel auch, da kamen Menschen, oder? Wenn wir nur mal an einen Simson beispielsweise, an einen Gideon denken, oder? Der solche Zweifel hatte. Und was macht Gott mit den Zweifeln des Gideon? Er nimmt sie ihm, weil er aus uns Menschen machen will mit Gewissheit. Seht ihr, und ich darf Jesus mit meinen Zweifeln kommen. Und ich werde erleben, Jesus will meinem Leben Gewissheit schenken. Und das ist wichtig, weil wenn ich eine Gewissheit habe, was habe ich dann in meinem Leben gefunden? Jawohl, Sicherheit, einen ganz festen Grund, auf dem ich stehen kann. Das Interessante ist, diese Sicherheiten, diese Tatsachen, was sind denn das für Tatsachen? Die Bibel redet hier davon, da heißt es, Paulus schreibt im Hebräerbrief, dass der Glaube ein Überzeugtsein ist von Tatsachen, die man nicht sieht. Woher weiß ich denn dann diese Tatsachen? Aus Gottes Wort. Und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig. Oder der Glaube braucht immer eine Grundlage. Wir kommen gleich auf das da hier. Ja, wir brauchen gleich die Legosteine. Der Glaube braucht immer eine Grundlage. Und diese Grundlage ist nichts anderes als eine biblische, und ich habe geschrieben, / göttliche Wahrheit. Und ich habe das bewusst so geschrieben, oder? Biblische Wahrheit, weil nur das, was hier geoffenbart ist, ist das, worauf ich meinen Glauben stellen kann. Seht ihr, es gibt so viele Menschen, die und wie oft gehört mir vielleicht selber dazu, man bildet sich etwas ein, auch über Gott, und daran glaubt man, und man glaubt ganz feste daran. Und was passiert am Schluss? Es funktioniert nicht. Und was kommt dann? Dann kommt die große Enttäuschung in unser Leben. Seht ihr, es hilft ja doch nichts. Ich habe doch immer gesagt, beten hilft nicht, Glaube hilft nicht. Verstehen wir? Das Problem ist, dass ich mir was vorher gemacht habe. Was war meine Grundlage? Bitte? Eine falsche Grundlage. Ich habe mir selber was eingebildet, oder? Und das beste Beispiel, ich habe es schon oft erwähnt in diesem Zusammenhang, ist, als die Menschen an der Straße stehen und Jesus nach Jerusalem einzieht und sie ihm zujubeln, weil sie glauben, er wird jetzt Israel befreien von den Räubern. Die Emmaus-Jünger sagen das nach zu ihm, als sie auf dem Weg sind mit ihm, oder? Wir dachten, er ist der, der Israel befreien wird. Die haben sich was zurechtgezimmert. Da gab es sogar Bibelaussagen, aber die waren nicht in dem rechten Kontext interpretiert. Und so haben die sich ein Bild gebastelt von Jesus, wie er sein muss, wie er aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Und am Schluss stand die große Enttäuschung und dieselbe Menge ruft, enttäuscht von dem, was sie erlebt haben und dass Jesus so anders ist, 5 Tage später, nicht mehr Hosianna, sondern kreuzige ihn. Und genau so ist die Gefahr auch für unser Leben, wenn wir nicht lernen, unseren Glauben wirklich auf biblische Wahrheiten zu stellen. Das Zweite ist, ich habe da bewusst biblische, /göttliche Wahrheiten geschrieben. Wenn die Bibel etwas sagt, was ist es dann? Das ist gültig. Das ist Gottes Wort. Seht ihr, die Bibel enthält nicht Gottes Wort, na, wenn wir an Karl Barth denken, oder? Dann müsste ich anfangen, was ist das Problem? Wenn ein Karl Barth sagt, die Bibel enthält Gottes Wort, was ist das Problem? Was muss ich jetzt tun? Ich muss es raus und ich muss gucken, was in meiner Bibel ist jetzt eigentlich Gottes Wort und was nicht. Und da wird es ein riesen Käse. Das ist wie ein Sumpf, wo ich nimmer genau weiß, ob mein Fuß auf einem festen Boden tritt oder ob ich gleich im Sumpf versinken werde. Da gibt es ein schönes Video übrigens drüber, wo so ein junger Mann an so einem kleinen Wassertümpel steht, in so einem Sumpf und drüber steigen will und setzt seinen Fuß nach vorne und tritt ins Wasser und verschwindet komplett in diesem Wasser, ne? Weil es dort wahrscheinlich 2 Meter nach unten ging. Taucht dann schon wieder auf. Ne? Aber so ist es in unserem Glaubensleben, verstehen wir? Das ist wie ein Sumpf, wenn ich anfange, nicht die ganze Bibel als das zu nehmen, was sie ist, nämlich Gottes Wort. Und wenn es Gottes Wort ist, dann kann ich mich auf das, was hier steht, 100%ig verlassen. Die Kinder und ich, wir haben es ja vorhin durchgespielt, am Abraham hat man das ja schön gesehen. Ja, das hat manchmal anders ausgeschaut. Der musste 100 Jahre alt werden, bis der Sohn endlich kam. 25 Jahre von dem Moment weg, wo Gott ihn gerufen hat und ihm den Sohn verheißen hat. 25 Jahre. 25 Jahre, in denen er 100 Jahre alt geworden ist und seine Frau 90, ein Alter, in dem man keine Söhne und Töchter mehr bekommt. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Gott hat versprochen und Gott tut. Seht ihr, das ist so wichtig, dass wir unseren Glauben stellen auf die Bibel. Und dass wir die Bibel als das nehmen, was sie ist, nämlich Gottes Wort und damit die Wahrheit. Ist sie das für mich? Das ist eine große Herausforderung. Aber jetzt stellt sich eine weitere Frage. Jetzt kommen die Legosteine. Was tun wir denn mit dieser Wahrheit? Was machen wir jetzt mit dieser Wahrheit, die in der Bibel geoffenbart wird? Nun, wenn wir uns mit dem Wort des Glaubens im Griechischen beschäftigen, dann beinhaltet dieser Glaube 3 Punkte. Deswegen drei Steine. Das erste ist, wenn ich diese biblische Wahrheit habe, das heißt, der Glaube braucht als erstes eine Erkenntnis. Ich brauche eine Erkenntnis von einer biblischen Wahrheit. Als zweites, was muss ich tun mit dieser Erkenntnis? Jetzt lese ich in der Bibel und ich erkenne eine biblische Wahrheit. Was mache ich jetzt? Was fordert das jetzt von mir? Bevor das Umsetzen kommt. Da fehlt ein Stein dazwischen. Das ist das Umsetzen. Sehen wir gleich. Ich muss dieser Wahrheit zustimmen. Wir lesen manchmal in der Bibel nämlich auch Wahrheiten. Und was geht dann in mir drinnen los? Kampf. Gilt das wirklich für mich? Ah, wir wollen vielleicht noch ein bisschen aussortieren. Was gilt für mich? Was gilt vielleicht für jemand anders? Die Schwester XY, die sollte mal das hören. Na, verstehe. Also, das erste ist, ich erkenne eine biblische Wahrheit. Der zweite Stein ist, dass ich dieser Wahrheit zustimme. Und der dritte Stein ist, dass ich, wenn ich ihr zustimme, mein Vertrauen auf diese Wahrheit setze. Und Vertrauen bedeutet immer auch, was bedeutet Vertrauen? Dass ich tue, ganz genau. Wenn ich wirklich vertraue, dann tue ich, oder? Ich habe es erzählt, im Urlaub haben wir es gemacht daheim, ne? Die Kinder haben sich mit dem Rücken zu mir auf den Tisch gestellt, dieses schöne Beispiel, das jeder kennt. Und ich habe gesagt, vertraust du mir, dass ich dich auffange? Und wenn sie sagen, ja, was müssen sie dann tun? Die müssen sich auch fallen lassen, sonst vertrauen sie mir nicht wirklich, oder? Das ist genau das. Das heißt, Glaube, der Umgang mit dieser Wahrheit, Glaube beinhaltet drei Elemente, nämlich die Erkenntnis von einer göttlichen Wahrheit, die Zustimmung zu dieser göttlichen Wahrheit und dann mein drittes, mein Vertrauen auf diese Wahrheit. Und Vertrauen bedeutet, ich tue, ich mache mich, Kinder, auf die Socken, oder? Und ich tue das, was Gott mir zeigt. Und wenn einer dieser Punkte fehlt, wenn einer dieser Steine fehlt, was ist dann mein Glaube? Dann ist er instabil, oder? Wenn die biblische Wahrheit fehlt, die richtige Grundlage, na, was ist dann mein Glaube? Was wird passieren mit ihm? Da kann ich oben drüber viel Erkenntnis haben, viel zustimmen, viel vertrauen, oder? Was wird passieren mit meinem Lego-Turm, wenn der Boden nicht stimmt? Der fällt nach unten. Und so wird es in meinem Glaubensleben auch sein. Egal wie viel Zustimmung ich zu etwas habe, egal wie viel Vertrauen ich zu etwas habe, wenn darunter keine biblische Wahrheit liegt, dann werde ich eingehen. Verstehen wir das? Kann ich mir noch so viel, ich habe doch so fest geglaubt, ich habe so fest gebetet. Darum geht es ja gar nicht. Der Herr Jesus sagt einmal ein interessantes Wort, wenn unser Glaube bloß so groß ist wie ein Senfkorn, und das kleinste der Samenkörner, dann könnt ihr mit diesem Glauben Berge versetzen. Und der Hudson Taylor hat das mal schön zusammengefasst, die Tatsache ist nämlich nicht, es geht nicht darum, wie groß mein Glaube ist, sondern dass wir an einen großen Gott glauben. Und wenn der ein Wort sagt, dann kann mein Glaube ganz winzig klein sein. Aber wenn ich anfange, diesen Weg zu gehen, werde ich sehen, Gottes Wort trägt. Gott tut, was er verheißen hat. Was ist, wenn ich keine Erkenntnis einer biblischen Wahrheit habe? Dann gibt es zwar biblische Wahrheiten, ne? Dieser erste Stein, wenn der fehlt, aber dann kann ich sie nicht tun, weil ich sie gar nicht... Ich kann ja nicht zustimmen, ich kenne sie ja nicht mal, oder? Verstehen wir? Da bin ich gar nicht in der Lage, das Richtige zu tun, weil ich es gar nicht weiß. Das heißt, was ist also die Grundlage? Was muss ich lernen zu tun als Christ? Wo sollte ich zu Hause sein? In der Bibel. Ohne Bibel geht kein Christ sein. Verstehen wir? Das ist untrennbar verbunden. Na, das Zweite. Was ist, wenn die Erkenntnis, habe ich zwar, aber ich stimme dieser Wahrheit nicht zu. Wenn dieser zweite Stein fehlt, was passiert dann? Was passiert mit meinem Glauben? Was tue ich in dem Moment? Ich erkenne jetzt eine biblische Wahrheit, aber ich stimme ihr nicht zu. Da steht etwas in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist die Wahrheit, aber ich stimme dieser Aussage nicht zu. Was wird passieren? Jawohl, ich bin hin und her geworfen wie die Wellen, gell? Und ich verweigere Gott den Anspruch auf mein Leben. Und was ist das Dritte? Wenn ich biblische Wahrheiten erkenne und ich stimme ihnen zu, aber ich vertraue nicht, ich tue sie nicht. Was ist dann? Was ist mein Glaube dann? Kopflastig. Was noch? Was sagt die Bibel? Wie nennt sie so einen Glauben? Der ist tot. Der Herr Jesus vergleicht den Mensch, der zwar biblische Wahrheiten erkennt und ihnen zustimmt, aber sie nicht tut. Mit wem vergleicht der Herr Jesus diesen Mensch? Richtig. Und er macht ein wunderbares Gleichnis. Das ist wie einer, der sein Leben auf Sand baut. Und er nennt diesen Menschen einen Narr. Im Griechischen steht da Moros. Das heißt wirklich dumm. Das ist dumm. Das ist dumm, wenn ich göttliche Wahrheit erkenne. Wenn ich weiß, das ist göttliche Wahrheit, aber ich tue sie nicht. Seht ihr, der Glaube braucht diese drei Punkte. Erkennen, zustimmen, vertrauen. Und dann beginnt Glaube, göttliche Wahrheiten in die Tat umzusetzen. Seht ihr, das hatten wir ganz am Anfang. Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Kinder, wie geht's weiter? Mach dich auf den Weg. Mach dich auf die Socken. Gell? Und das ist genau das, was wir auch mitnehmen dürfen. Glaube bedeutet, dass ich lerne, biblische Wahrheit zu erkennen, ihr zuzustimmen und mich dann auf die Socken zu machen. Umzusetzen, indem ich mein Vertrauen auf diese Wahrheit setze. Und dann werde ich erleben, wie Gott meinem Leben, was haben wir gerade vorhin gelesen, was sein wird? Ein Belohner. Oh, da wird es viele Dinge geben, auf die ich vielleicht verzichten werde, äußerlich, oder? Weil ich Jesus nachfolge. Und es wird durch viele Stunden auch gehen, wo es vielleicht erstmal nicht so ausschaut. Denken wir an den Abraham, gell? Aber der Abraham hatte immer ein Wort Gottes, an dem er sich festhalten konnte. Und das ist so wichtig, dass wir in diesen Stunden, in diesen Kämpfen auch ein Wort Gottes haben, an dem wir uns festhalten können. Und wir könnten durch die Bibel gehen und wir würden bei so vielen Leuten genau das erkennen, wie sie genau das getan haben, wie sie biblische Wahrheit erkannt haben, ihr zugestimmt haben und dann ihr Vertrauen darauf gesetzt haben. Das Beispiel vom Anfang, der Abraham, ist ein wunderbares Beispiel. Der hatte nur ein Wort Gottes, seht ihr? Aber er hatte dieses Wort Gottes. Der hat nichts gesehen. Aber er hat auf dieses Wort vertraut und ging los. Und es kamen die Stunden, wo er seine Zweifel hatte, wo nichts passiert ist. Und es dauerte 25 Jahre, bis Gottes Wort bezüglich des Sohnes überhaupt erstmal in Erfüllung ging. Und es gab Dinge, die hat er in seinem Leben nie gesehen, oder? Gott hat ihm Nachkommen verheißen, so zahlreich wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Nun, als Abraham starb, da hatte er einen Nachkommen der Verheißung, dazu noch die Söhne der Ketura und den Ismael. Wie Sand am Meer kann man da nicht sagen, oder? Aber wenn wir auf die Geschichte Abrahams zurückblicken, dann sehen wir, Gott hat sein Wort erfüllt. Gott hat dem Abraham ein Land verheißen. Als Abraham starb, hatte er einen Acker mit einer Begräbnishöhle. Der konnte das nicht sehen. Abraham lebte im Glauben bis zum Schluss. Aber er hatte diesen Glauben und er wusste, mein Gott wird tun, wozu er mich, was er verheißen hat. Oder wir denken an die Opferung des Isaak. Als ein Abraham losgeht, der hat noch nie gehört, dass Gott einen Mensch von den Toten auferweckt hat. Aber er hatte die Verheißung, dass Isaak der Sohn ist, durch den eines Tages der Erlöser kommen wird, dass er der Sohn ist, durch den dieser Segen Abrahams weitergeht. Also hat Abraham geschlossen, wenn das der Fall ist und ich meinen Sohn jetzt opfern soll, dann wird Gott diesen Sohn am Ende wieder lebendig machen. Was ist das für ein Glaube gewesen? Aber Grundlage war immer biblische Wahrheit. Der hat sich einfach auf dieses Wort Gottes gestellt und hat sich auf den Weg gemacht. Na, nicht immer gleich, haben wir ja schon gesehen. Na, manchmal hat es auch ein Ringen gebraucht. Aber das darf unsere Ermutigung sein, unser Leben auf biblische Wahrheiten zu stellen und uns wie ein Abraham auf die Socken zu machen. Und wir werden erleben, na, am Ende hat der Abraham den Sohn und wir haben diese Bilder gesehen. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Was sieht das in dem Namen? Und genau das werde ich erleben. Dort, wo Jesus Christus mein Herr wirklich wird, wo ich lebe im Glauben, da wird große Freude in mein Herz einziehen. Vielleicht wird es äußerlich manchen Mangel geben, aber innerlich wird ein Herz froh und ein Leben voll. Und ich kann nur jeden ermutigen, heute ist Erntedank, wir sehen, was für einen guten Gott wir haben, genau diesen Schritt immer wieder neu zu tun. Geh, Abraham, geh, mach dich auf die Socken.